Ich will heute mal ein bisschen anders anfangen, als ihr es gewohnt seid. Und zwar Bezug nehmend mit auf den Predigttext. Mein Vater hat gern ein Lied gesungen. Ich bringe das nicht mehr zusammen. Ich habe es heute früh noch im Internet gefunden, konnte es aber nicht ausdrucken. Ich weiß nicht warum, bin das noch so dumm dazu. Und zwar fängt es so an: Was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin? Gibt Gott mir nur gesundes Blut, so hab ich frohen Sinn und sing aus dankbarem Gemüt mein Morgen- und mein Abendlied. So mancher schwebt im Überfluss, hat Haus und Hof und Geld und ist doch immer voll Verdruss und freut sich nicht der Welt. Es geht noch weiter, aber das soll erstmal reichen. Es geht nämlich darum, in dem Predigttext, ich habe erst überlegt, suchst du den anderen Text, aber nein, der ist angegeben und ich will mich nicht davor drücken. Im Lukas 12 steht dieser Predigttext. Und zwar spricht Jesus zu dem Volk, ist eine Menge da und plötzlich kommt einer aus dem Volk zu Jesus: Herr, sag doch meinem Bruder Bescheid. Und was soll er ihm Bescheid sagen? Dass er das Erbe mit mir teilt. Aus welchem Grund? Ob der andere, ich denke mal der Ältere, das Erbe für sich eingesteckt hat? Laut jüdischem Gesetz steht dem Ältesten immer das Doppelte vom Erbgut zu. Also bei zwei Geschwistern wären das zwei Drittel und ein Drittel. Und wenn sich das dann vermehrt an Geschwistern, so wird dann der Rest immer aufgeteilt und von all dem, was jeder kriegt, bekommt der Älteste immer den doppelten Teil. Ob der andere gesagt hat, na, wenn der so viel kriegt, dann kann er mir ruhig noch mehr abgeben. Das wissen wir alles nicht, wird auch nicht gesagt. Gesagt wird, dass der jedenfalls sich betrogen fühlte und nicht einverstanden war mit der Aufteilung des Erbes. Und was sagt Jesus? Mensch, wer hat mich gesetzt zum Richter über euch? Wer hat mich gesetzt dazu, dass ich Familienstreitigkeiten pflichten soll? Oder, so wie es in der Bibel steht, zum Erbteiler bestellt. A, wäre, wenn Jesus auch wirklich darauf eingegangen wäre und hätte dem Älteren Bescheid gesagt, ich sage es einfach mal dem Älteren, du hast noch weiter zu teilen, hätte das keine rechtliche Grundlage. Denn Jesus war keiner, der hätte Recht sprechen dürfen. Das wäre zwar seine Meinung, seine Äußerung, aber es hätte keine rechtliche Wirkung, wenn Jesus wirklich darauf eingegangen wäre. Aber Jesus sieht seine Aufgabe eben nicht darin, Familienstreitigkeiten zu schlichten, obwohl wir auch darum bitten können. Aber hier diese Bitte in diesem Fall lehnt Jesus prinzipiell ab. Das geht mich nichts an. Das ist eure Angelegenheit. Und damit müsst ihr klarkommen. Und dann sagt Jesus, und jetzt lese ich mal den Predigttext, angefangen natürlich mit dieser Aussage von Jesus: Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er in Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufsprechen kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will daran alles und darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat und viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir nehmen und wird dem gehören, und was wird dem gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich solche Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Hütet euch vor Habsucht. Es ist ja, so scheint es, in unserer Zeit zur Mode geworden. Ich weiß nicht, ob es früher schon so extrem war, aber heute ist es nun mal so, dass sich der Mensch immer an dem misst, was der andere hat. Nicht an dem, was der andere nicht hat, das ist egal. Die Hauptsache, ich habe noch mehr, das ist schon gut. Aber wenn der andere mehr hat als ich, dann ist das schlimm. Ich habe es erlebt, dass Leute, die mit einem Auto durch die Gegend gefahren sind, kein Jahr alt, der Nachbar hatte sich plötzlich ein großes gekauft, weil seins älter war. Und dann musste der sein neues Auto, was noch kein Jahr alt war, verkaufen, um sich wieder ein größeres zu kaufen. Und so denke ich, ist dieser Wettbewerb: Ich muss mehr haben als der andere, ich muss mich beweisen, mich sollen die Leute sehen, was ich alles kann und was ich habe. Jesus sagt: Hütet euch vor der Habsucht. Denn aus der Habsucht oder aus der Gier wachsen eben auch schlimme Dinge heraus. Wenn ich der Habsucht oder auch der Gier freien Lauf lasse, dann kann es auch passieren, dass ich mir unrechtmäßig Dinge aneigne und dann ja auch damit angebe und prahle, was ich alles kann und was ich habe. Es ist alles erlaubt, so sagt der Volksmund, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Das gilt bei Jesus nicht. Er mahnt uns ganz offen und ehrlich mit uns selbst, einmal ja, ins Gericht zu gehen oder unser eigenes Verhalten in Frage zu stellen. Wie steht es bei mir? Kann ich mit Freuden sehen, den Segen, den du wirst legen, aus meines Bruders und Nächsten Haupt? So singen wir es in einem Lied. Können wir das wirklich so sagen? Ich weiß noch, zu DDR-Zeiten gab es ja immer so bestimmte Feiertage und zu den Feiertagen gab es immer Auszeichnungen. Entweder Aktivist oder ja, Prämien. Bei uns waren es speziell der 1. Mai, der Tag des Eisenbahners und der 7. Oktober. Alles hat darauf gewartet. Krieg ich wenigstens was? Der hat doch gar nicht so viel geleistet und kriegt jetzt mehr. Der wird Aktivist und hat bloß immer versucht, wie er die Arbeitszeit rumkriegt. Das ist doch alles ungerecht. Ich wäre doch der, der es verdient hat. Oder kennt ihr diese, die das erlebt haben, kennt ihr diese Sache nicht? Ja, das ist dann schon manchmal schwierig, dem anderen das zu gönnen und sich fragen zu lassen, wie steht es eigentlich mit deiner Leistung? Bist du wirklich auch würdig, Aktivist zu werden? Bist du wirklich würdig, ausgezeichnet zu werden? Oder kommst du einfach nur mal daran, weil du eben an der Reihe bist? Diese Methode gab es ja auch. Hütet euch vor der Habsucht, denn niemand hat einen Vorteil davon, dass er viele Güter hat. Was brauchen wir zum Leben? Was brauchen wir zum Leben oder zum Überleben? Ich denke mal, Paul und Christel und auch Horst und Heidi, mein Bruder und ich, wir können noch davon sagen, was wir zum Überleben brauchen. Wir haben das nicht so gehabt, wie wir es heute haben. Wir haben manchmal unserer Mutter die Ohren voll gejammert, ich habe doch noch Hunger. Ich möchte jetzt noch was essen, bevor ich schlafen gehe. Meine Mutter, die sagte dann oft so diesen Spruch, schlaf man schlaf, der Schlaf bringt ein Semmel. Aber auch durch diese Zeit, wenn wir uns das heute vorstellen wollten und sollten oder müssten, ich denke mal, viele Menschen würden einfach verzweifeln und sagen, das geht nicht, das können wir nicht. Und Gott hat durchgetragen. Unsere ganze Generation, die wirklich von den Flüchtlingen her auch hier Ansässige, haben die Not erlebt, dass man ja manchmal gefragt hat, wie sollen wir überleben? Und doch hat Gott immer wieder Gnade gegeben. Und wir können nur dankbar zurückblicken und wir sagen es auch im Familienkreis so oft, das, was wir heute haben, obwohl wir nicht zu den Leuten gehören, die in Luxus leben, aber das, was wir heute haben, ist mehr als das, was wir brauchen. Wir waren ja nun in Oranienburg. Meine Nichte ist an den Kühlschrank rangegangen und wollte da noch was reinstellen und wusste nicht, wo sie es hinstellen soll. Die musste erst wieder umräumen. Ich sage zu ihr, na, wenn der Kühlschrank leer ist, ist auch nicht gut. Aber wenn er so voll ist, dass du nicht mehr weißt, wo es hinstellen soll, ist auch nicht gut. Aber so ist das ja. Wir haben ja viel, viel mehr, als wir brauchen. Und im Rückblick sind wir auch immer wieder dankbar für das, dass Gott uns getragen hat. Durch Krankheit, durch Leid, durch Not, durch Elend, Gott hat seine Hand über uns gehalten. Was braucht der Mensch zum Leben? Das ist die Frage, die Jesus hier stellt. Niemand hat einen Vorteil, dass er viele Güter hat, dass er ein riesengroßes Haus hat, dass er sich mit anderen misst. Nein, wer zufrieden ist und dankbar ist, der hat vom Leben mehr als der, der nie zufrieden ist. Ja, dann will ich das nochmal einflechten zu dem Text, den Nils vorgelesen hat. Darauf war ich eigentlich so nicht eingestellt. Aber mit dem Geben, wer da reichlich sät, der wird reichlich ernten. Wer karg sät oder mickrig sät, der wird auch schlecht ernten. Das ist nun mal so. Dabei hat zu viel Säen auch keinen Sinn. Das wissen alle, die einen Garten haben. Wenn ich den Saat zu dicht ausstreue, dann wird da auch nichts davon. Aber es muss immer das rechte Maß gefunden werden. Und auch beim Geldspenden wurde ich heute noch mal so daran erinnert, aber heute Vormittag noch oder heute Morgen. Wir waren mal zum Jugendtag in Berlin und wie das so früher auch war bei Jugendtagen, ich weiß nicht, ob heute noch so ist, aber früher war das so, dann wurde noch mal Geld eingesammelt für die Jugendarbeit im für die Gemeinde selbst oder auch für die Vereinigung, so hieß das früher. Und der Prediger sagte dann, als er auf die Kollekte hinwies, du solltest mindestens das Doppelte geben von dem, was du dir vorgenommen hast. Dann hast du gerade mal die Hälfte gegeben von dem, was du geben solltest. Diesen Spruch habe ich nie vergessen. Und der kommt mir immer wieder mal in den Sinn. Ich will aber keine Kollektenpredigt halten. Die Kollekte haben wir gesammelt, ein Glück. Aber diese Verantwortung, die wir mit dem tragen, was wir haben, was uns übergeben ist, dass wir verwalten dürfen, die steht denn da schon da, dass wir wirklich uns Gedanken machen, was, wann und wo, wie wir geben. Den fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, dann kommt dieses ganz bekannte Gleichnis. Hier steht einfach nur, und das war mir erstmal wichtig, ein Mann, dessen Feld hatte überreichlich Frucht getragen. Es steht nicht da, er hatte gut gesät. Es steht nicht da, er hat ordentlich den Acker bearbeitet. Es steht nicht da, dass er besonders gewacht hat, dass nicht irgendwelche Tiere kommen oder Feinde kommen und den Acker verderben. Klein Einwand. Ich war am Donnerstag noch im Garten, habe mich so gefreut über all das, was da steht und komme gestern hin. Da war bei den roten Beeten alles abgefressen, bloß noch so eine kurze Strünke stand da. Hatten die Rehe kahl gefressen. Daneben stand eine Reihe Mohrrüben, da haben sie auch die Spitzen alle abgefressen. Wenn ihr guckt, könnt ihr euch mal angucken, wie das so aussieht. Und die Rosen, die werden bei mir sowieso jedes Jahr abgefressen. Das alles steht nicht da. Es steht nur da, dass sein Feld überreich getragen hat. Und das ist ein Zeichen, dass Gott A, die Witterung so geschenkt hat, dass wirklich günstige Voraussetzungen da waren. Er hat selber nichts dazu getan, dass so viel Ertrag da ist. Es ist eine Gabe Gottes, dass er so viel geerntet hat. Ja, was soll ich nun machen? Verderben lassen, will ich es nicht, kann ich es nicht, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn diese große Gabe Gottes einfach so verkommt. Also werde ich meine Scheunen, die bisher ausgereicht haben, die werde ich abbrechen und werde größere bauen. Nochmal die ältere Generation angesprochen. Wir kennen das noch alle. Entweder wurde mit der Sense gemäht, das Getreide, Garben gebunden, das war dann meistens die Arbeit der Frauen oder Kinder, die mussten dann immer so die Bündel nehmen, wurden Garben zusammengebunden und dann wurden die Garben auf dem Acker aufgestellt. Es gab da zwei verschiedene Formen. Bei uns in der Prignitz waren die Hocken, das waren so 20 Garben, die aufgestellt wurden, 9 in jeder Reihe und an jeder Seite eine als Abschluss. Die sahen dann so aus wie so ein Dach mit einem angebauten Giebel. Und das, was unser Vater mitgebracht hat, und das war so die schlesische Bauart, das waren dann 10 Garben, die aufgestellt wurden zu Hocken. 4, nochmal 4 und dann 2 dagegen, sodass wir genau 10 hatten. Und dann wurden die Garben in die Scheune gebracht. So war es jedenfalls bei den Bauern. Und im Winter wurde dann gedroschen. Da gab es noch keine Mähdrescher, da wurde alles noch von Hand gemacht. Und deswegen musste er jetzt seine Scheune abbrechen. Wenn heute die Mähdrescher durch die Gegend fahren, braucht keiner mehr die Scheune abbrechen, weil so viel Platz da ist, auch Übermengen Getreide aufzunehmen und zu lagern. Aber so was war es damals. Er musste also seine ganze Ernte, die Garben mit dem Korn, in die Scheune bringen. Ja, dann werde ich die abreißen und werde neue bauen. Ich weiß nicht, was die früher für Handwerker hatten. Wenn ich mir unsere Baustellen ansehe, dann ist das nicht möglich, bei einer Ernte zu entschließen oder zu beschließen, dass ich neue Scheunen brauche. Denn sowas würde bei uns schon 3 und 4 Jahre dauern. Aber da ist das eben möglich und Jesus sagt es so. Er hat seine alten Scheunen abgerissen und alle seine Erträge in die Scheune reingebracht, in die neue. Ja, das ist geschafft. Ist doch gut, dass Gott mich so gesegnet hat. Jetzt kann ich mit dieser Gabe Gottes ja nach meinem Wohlgefallen tun, was ich will. So war seine Einstellung. So sagt es Jesus jedenfalls im Gleichnis. Er drückt es zwar anders aus, aber ich sage es mal so plastisch für uns dargestellt. Liebe Seele, iss und trink und habe guten Mut, denn du hast einen Vorrat für viele Jahre. Wie lange haben in Ägypten die Vorräte gereicht? 7 Jahre, als es dann keine guten Ernten mehr gab. Wie viele Jahre er sich davon versprochen hat, weiß ich auch nicht. Und nicht da. Aber ich habe, ich brauche, ich will leben. Genau das war sein Motto. Ich habe jetzt in den Nachrichten, ich weiß nicht, ob es von euch einer gehört hat, dass sich einige aus der Regierung damit beschäftigen, wie man der Vernichtung von Lebensmitteln entgegenwirken kann. Es ist in unserer Gesellschaft ein Problem, die Vernichtung von Lebensmitteln. Nicht nur, dass Brot weggeworfen wird, nicht nur, dass bei verpacktem Material erstmal aufs Verbrauchsdatum geguckt wird. Ach so, das ist ja schon morgen. Heute schaffe ich das nicht, also weg. Da fragt keiner mehr, ob es noch brauchbar ist oder nicht. Es wird einfach weggeworfen. Bei mir am Garten, wenn ich im Garten bin, geht öfter mal so eine alte Dame vorbei, die ist jetzt auch schon Ende 90, hat sie mir jedenfalls erzählt. Maria heißt sie, geht zur katholischen Kirche. Da kam sie letztens an. Nun stellen Sie sich das mal vor. Nun stellen Sie sich mal vor, jetzt komme ich doch hier an der Neubaublock vorbei. Na, neu sind ja auch nicht mehr. An dem Block da an der am Leninring, da steht ein großer Wagen mit Brot, Brötchen, alles beladen und das geht alles in Müll. Was habe ich gemacht? Ich habe mir schnell ein paar Brote rausgesucht und ein paar Brötchen und die nehme ich nun mit für den Gartennachbarn, der hat Kaninchen und der hat Schafe da, dann kann er die verfüttern. Ob die wirklich für die Tonne bestimmt waren, weiß ich nicht, aber sie geht auch an die Tonnen ran und sucht da und holt Brot raus für die Viecher, für den Nachbarn da. Es ist schon wirklich eine unsägliche Schande, sage ich mal wirklich, wie in unseren Landen und nicht nur in Deutschland, sondern in unseren zivilisierten Landen, wo es uns so gut geht, mit Lebensmitteln umgegangen wird. Vor Jahren habe ich mal einen Bericht gesehen aus Spanien. Da haben die Tomatenschlacht gemacht. Tonnenweise Tomaten sich gegenseitig an den Kopf geworfen und da so rumgemanscht. Von Griechenland oder Italien habe ich es mal gesehen. Die sind so mit Apfelsinen umgegangen. Und 100 Kilometer oder ein paar hundert Kilometer weiter hungern die Leute und würden so etwas gerne mal haben. Aber nee, das kostet ja Geld, wenn man es da hintransportieren muss. Und ich denke mal, das ist diese Einstellung, dieses Mannes, den Jesus hier so beschreibt, das ist so auch in unserer Zeit die Einstellung. Wir leben, uns geht es gut. Aber weder dieser Mann im Gleichnis noch in unserer Gesellschaft, bis auf Ausnahmen, und ich denke mal, zu diesen Ausnahmen dürfen wir uns ohne Stolz rechnen, dass wir wissen, dass diese Gaben nicht selbstverständlich sind, sondern dass es Gaben sind, die Gott gibt. Und wenn ich weiß, dass jemand gibt, dann ist es doch meine Aufgabe, wenn ich nehme, auch zu danken. Und wenn wir uns den Erntedanktisch ansehen, wir haben auch schon größere Erntedanktische gehabt, aber der ist sehr schön, sehr gut, erinnert uns daran, dass wir auch genug zu essen haben. Es ist Brot da, es ist Gemüse da, es ist Obst da. Ja, was wollen wir mehr? Zu essen haben wir genug. Und Gott steht zu seinem Wort. Oh, Entschuldigung. Gott steht zu seinem Wort, dass er einst Noah gesagt hat. Was hat er zu Noah gesagt, als die Sintflut vorbei war? Noah, dem Herrn einen Altar gebaut hat. Und da heißt es, und Gott roch, und es gefiel ihm der Duft von dem Opfer, das Noah dargebracht hat. Und Gott hat dann gesagt, als Zeichen meiner Treue, meiner Verbindung zu den Menschen, setze ich als Zeichen in die Wolken. Ihr wisst es alle, dass es der Regenbogen ist. Ein Zeichen für die Gnade, für die Zuverlässigkeit, für die Treue Gottes. Und jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen sehe, ich mache mir auch manchmal die Mühe und gehe extra noch ins andere Zimmer und gucke, ob da endlich wirklich ein Regenbogen kommt, wenn es regnet und die Sonne scheint. Und ich habe dieses Jahr doch einige gesehen, sogar doppelte gesehen. Ich bin dann immer froh, und das erinnert mich, Gott steht zu seinem Wort. Und was sagt Gott dann? Solange die Erde steht. Solange, das heißt, dass auch diese Erde einmal zu Ende geht. Aber solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also es soll immer genug für alle zu essen da sein. Und darum wollen wir uns nicht diesen reichen Mann zum Vorbild nehmen, sondern das, was wir übrig haben. Und da müssen wir die Latte auch nicht so sehr hochlegen für das, was wir brauchen. Aber das, was wir übrig haben, sollten wir auch gerne mit anderen teilen und weitergeben. Es ist dann natürlich auch manchmal enttäuschend, wenn dir die Leute sagen, nö, brauche ich nicht. Aber ich sage es von mir aus, wenn ich jemandem etwas anbiete, brauche ich nicht nachfragen, ob ich es übrig habe. Dann gebe ich es gerne und dann habe ich genug selber zum Leben und bin froh und dankbar, dass Gott mir immer noch die Kraft gibt, meinen Garten zu machen. Bin froh und dankbar, dass ich auch Früchte ernten darf, auch wenn mir die Rehe manchen Strich durch die Rechnung machen. Ist aber nicht egal, es reicht trotzdem, ist immer genug da. Gott ist ein Herr, der zu seinem Wort steht. Und daran wollen wir auch an diesem Erntedanksonntag denken. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Amen.